Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Analog oder digital?
Digital.
Generalist oder Spezialist?
Spezialist.
Kontrolle oder Zufall?
Kontrolle.
ArchitektInnen entwerfen Formen, Räume und Atmosphären. Doch was passiert, wenn das Entwerfen nicht mehr bei der Linie beginnt, sondern bei Regeln, Algorithmen und Systemen? Wenn nicht mehr alles gezeichnet, sondern berechnet, simuliert und generiert wird? Simon Vorhammer bewegt sich seit vielen Jahren genau in diesem Spannungsfeld zwischen Architektur, Ingenieurwesen und digitaler Fertigung sowie zwischen deterministischen Entwurfssystemen und den neuen Möglichkeiten künstlicher Intelligenz. Als Architekt, Computational Designer, Lehrender und Mitbegründer verschiedener interdisziplinärer Kollaborationen arbeitet er an der Schnittstelle von Gestaltung, Technologie und neuen Entwurfsprozessen. Seine Projekte entstehen in unterschiedlichen Maßstäben, vom Gebäude bis hin zum Schmuckstück und immer dort, wo klassische Entwurfslogiken an ihre Grenzen stoßen. Im JungTalks Podcast sprechen wir, Diane Slavic und Dr. Uwe Bresan, mit Simon Vorhammer über die Frage, wie wir mit digitalen Werkzeugen präziser und vielleicht auch einfacher bauen können, sowie über die Zukunft eines Berufsbildes, das sich zwischen Handwerk und systemischem Denken neu verorten muss.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite beim heutigen JungTalks Podcast. Schön, Simon, dass du bei uns bist. Wir freuen uns auf das Gespräch.
Ja, ich freue mich auch sehr. Danke, dass ich da sein darf.
Fangen wir doch gleich an. Beck Vorhammer, Formfeld, Sian. Also gleich mal drei Unternehmen, die quasi auf deinen Namen laufen und das auf unterschiedlichen Ebenen. Erklär uns, was sich dahinter versteckt.
Also ich weiß, das ist ein ganz schöner Spagat. Zumindest erscheint es wahrscheinlich so nach außen. Und das ist auch schon die abgespeckte Variante. Es waren zwischenzeitlich mal 5 verschiedene Richtungen. Das Ganze ist also schon gewisserweise gestreamlined. Aber erkläre ich gern. Also Beck Vorhammer, nachdem hast du mich als erstes gefragt, das ist eine Konstellation mit Matthias Beck, der ist Tragwerksplaner. Und wir haben uns so vor 5, 6 Jahren zusammengetan in dem Rahmen von so einer kleinen Studie, für die er mich zur Unterstützung angefragt hatte, für eine parametrische Planung. Und dann haben wir so gemerkt, dass da eigentlich große Synergien vielleicht bestehen könnten zwischen diesen beiden Disziplinen, also der Tragwerksplanung und bei mir der Architektur beziehungsweise des Computational Designs. Weil Architektur habe ich zwar studiert, aber ich bin ja dann so ein bisschen abgebogen. Und dann hat so das eine zum nächsten geführt, zu verschiedenen Projekten, in die wir involviert waren. Und zwar dann so in der kombinierten Form Tragwerksplanung, Geometrieberatung, parametrische Planung, auch bis hin zur BIM-Planung. Also da sind dann überraschend viele Synergien eigentlich zutage gekommen. Und das zweite ist Formfeld. Das ist ganz was anderes. Da geht es um Wandkunst, algorithmisch gestaltete Wandreliefs aus natürlichen Materialien, vornehmlich aus Holz. Und das dritte, Sian. Das ist ein Schmucklabel, das ich zusammen mit meiner Frau mache. Da geht es um 3D-gedruckten, auch algorithmisch bzw. parametrisch entworfenen Schmuck aus 18 Karat Gold. Und jetzt werde ich oft gefragt, 3 ganz verschiedene Sachen, wie hängt das zusammen? Und darauf gebe ich gerne die Antwort. So im Kern ist das alles, dreht sich da um parametrisches Entwerfen, um Regelwerke, die da dahinter stehen, die letzten Endes dann Dinge hervorbringen, die in so einem Spannungsfeld zwischen Funktionalität und Ästhetik und Material-Constraints irgendwie stehen und dann je nach Typologie eigentlich ganz andere Anforderungen haben.
Jetzt mal würde ich als Laie wie immer mal sowas sagen, das sind nur unterschiedliche Zoom-Stufen in deinem Programm. Vom Tragwerk über die Wandgestaltung bis dann halt zum kleinen Objekt von Schmuck.
Ja, vor allem, wenn man es am Computer anschaut, weil da hat alles gar keinen Maßstab. Da ist genau. Das große Gebäude, das ich plane, genauso groß wie das Schmuckstück. in der Realität dann doch. Und der große Unterschied liegt natürlich an den Rahmenbedingungen, die wir haben. Also mit dem Matthias planen wir zum Beispiel gerade den Erweiterungsbau des Landtags in Nordrhein-Westfalen. Also da sind wir als Tragwerksplaner in dem Projekt. Schulz und Schulz sind die Architekten. Und da gibt es eine Untersicht, die wir planen. Das ist eine organisch geformte Rippendecke, ist natürlich total materialsparend. Und für mich ist es auf dem Computerbildschirm erstmal formal eine große Ähnlichkeit zu den Schmuckstücken. Aber wenn es dann dazu kommt, was ist das eigentlich, wie wird das gebaut, wie muss das halten und wie wird das transportiert und so weiter, da ist das natürlich dann was ganz was anderes.
Eine andere Dimensionsfrage.
Genau.
Man kann deine Rolle ja so bezeichnen, dass du dich irgendwie zwischen Architekt, Spezialist und Übersetzer bewegst. Wenn wir dir eine provokante Frage stellen dürfen, ist die Rolle des klassischen Architekten, der alles macht, ein Auslaufmodell?
Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, es gibt wie immer oder wie in allen Dingen verschiedene Wege, die, sagen wir mal, in Anführungszeichen zum Erfolg führen können. Und der generalistische Architekt hat genauso seine Daseinsberechtigung wie der Spezialist, der sich auf eine bestimmte Nische geworfen hat. Und mich hat das eben von vornherein, also eigentlich seit dem Studium, einfach wahnsinnig fasziniert, die Technologie, also Designtechnologie. Und ich bin da einfach der Meinung, man muss dem nachgehen, was einen einfach am meisten fasziniert, wo man abends noch irgendwie was nachliest und wo man einfach in jeder freien Minute drüber nachdenkt. Und nur dort kann man dann wahrscheinlich auch gut sein.
War dieser Weg, sich zu spezialisieren, eine bewusste Entscheidung oder eher als Folge deiner Neugierde zu sehen?
Das war eher als Folge meiner Neugierde zu sehen. Also ich habe lange gedacht, diese Exkurse, die ich da mache, die werden wahrscheinlich irgendwann traurigerweise ein Ende haben müssen, weil ich dann ja doch irgendwie ein Architekt bin und wahrscheinlich irgendwann in einem Architekturbüro arbeiten werden muss, sage ich jetzt auch mal so ganz provokant. Und die Erkenntnis, dass ich mit dieser Spezialisierung auch Geld verdienen kann, das habe ich schon vermutet, dass das andere schaffen, aber dass ich das auch damit schaffe, die Erkenntnis ist erst relativ spät eingesetzt, also vielleicht so vor 10, 12 Jahren, also nach dem Studium eigentlich.
Zum Computational Design. Wir sind alle drei klassisch ausgebildete Architekten und ich kann einen Computer dafür nutzen, um E-Mails zu schreiben heute und vielleicht noch in so ein CAD-Programm, um Linien zu zeichnen. Jetzt ist parametrisches Entwerfen oder Design etwas vollkommen anderes, weil es geht nicht mehr primär um Formen zu zeichnen mit Strichen, sondern es geht ja darum, Regeln zu definieren.
Also erstmal ja, genau so ist es. Es geht um ein Regelwerk, ein Algorithmus. Algorithmen, ich setze es jetzt mal gleich mit einem Regelwerk. Und so ein Algorithmus ist eigentlich nichts anderes als eine Sammlung von Handlungsanweisungen und Bedingungen, die zu einem bestimmten Ergebnis führen. Und das bietet verschiedene Vorteile. Der eine ist zum Beispiel, dass wir uns so ein Stück weit von der Linearität des Planungsprozesses lösen können. Das heißt, wir können an diesem Regelwerk arbeiten, ohne dass wir auf alle anderen Informationen warten müssen, die da durchlaufen. Also wir können sagen, wir bauen dieses Konstrukt und wir wissen aber noch nicht alles. Ich habe zum Beispiel an einem Projekt in Australien, in Sydney gearbeitet. Das war eine Fassade für eine Bank. Und da haben wir quasi eine Fassadenbekleidung mit mehreren tausend individuell gefalteten Alucobond-Paneelen geplant. Und was uns gefehlt hat, war die tatsächliche Ausführung des Stahlbaus, an den das anschließen musste. Wir wussten nicht, wie präzise der sein wird. Und jetzt haben wir das quasi geplant, diesen Algorithmus, der letzten Endes dann die CNC-Fabrikationsdaten für diese 1000 verschiedenen Paneele liefert und konnten sagen, wir müssen nicht warten, bis dieser 3D-Scan von dem Stahl da ist, bevor wir unsere Arbeit beginnen können, sondern wir können das Konstrukt aufsetzen. Und sobald dieser 3D-Scan dann da war, haben wir den reingefüttert als Eingabeparameter in unsere Funktion. Und dann haben wir ohne großen weiteren zeitlichen Aufwand dieses adaptierte Ergebnis generieren können. Und das sehe ich als einen der zentralen Vorteile von dieser Herangehensweise.
Mich reizt es ja immer, wenn jemand von Vorteilen einer Sache spricht, muss ich ja sofort auch nach den Nachteilen fragen.
Ja, die kann ich auch benennen, ja. Also sagen wir mal so, unterschiedliche Typologien eignen sich unterschiedlich gut dafür. Und je mehr regelhaft eine Typologie ist, desto besser. Also sagen wir mal, ein Fußballstadion, das ist eigentlich ein einziges Regelwerk. Also jegliche Sportstätte, jegliches Tragwerk kannst du eigentlich sehr gut mit einem Regelwerk beschreiben. Und es lohnt sich auch, weil es eine Vielzahl von Elementen ist, die man da orchestrieren muss. Das Gegenbeispiel ist das Einfamilienhaus. Das besteht mehr oder weniger nur aus Ausnahmen. Da geht es um relativ wenige Teile und jedes muss irgendwie einzeln gedacht werden. Das heißt, da würde es sich überhaupt nicht lohnen, regelbasiert ranzugehen. Das würde dann auch ja viel zu lang dauern. Und der zweite Nachteil ist, dass man sich generell vielleicht auch ein bisschen verzetteln kann. Also man kann jetzt denken, man muss jetzt nur noch alles parametrisch angehen und dann schafft man den Absprung nicht und hätte es vielleicht händisch, manuell viel besser gemacht. Und ich glaube, ein dritter Nachteil, und dann bin ich auch schon fertig mit den ganzen Nachteilen, ist, dass man nicht denken darf, dass die Parametrik beziehungsweise vielleicht auch schon das Simulieren und Berechnen, dass das die Antwort auf alles ist, sondern dass natürlich erstmal intuitive Entscheidungskriterien nicht aus den Augen gelassen werden dürfen. Also da ziele ich jetzt eher so in Richtung der ganzen Simulation des CO2-Abdrucks von einem Gebäude oder eine Solaranalyse. Und da darf man eben nicht denken, dass diese reine Berechnung davon dann der heilige Gral ist.
Also nur weil ein Gebäude dann einen besonders kleinen CO2-Fußabdruck hat, ist es deswegen noch lange kein gutes Gebäude.
Nee, das meine ich gar nicht. Also doch, ich würde schon sagen, kleiner CO2-Abdruck ist wahrscheinlich nicht schlecht. Ich meine jetzt nur so Kriterien, die sich nicht messen lassen. Wenn man zum Beispiel sagt, wir wollen hier lokale Baumaterialien verwenden und wollen Reuse und Upcycling betreiben. Das ist nichts, was wir berechnen können, sondern es ist erstmal eine strategische Entscheidung. Und man tendiert vielleicht dazu, diese berechenbaren Metriken höher zu gewichten und das andere leicht aus den Augen zu verlieren.
Wenn man alle Regeln eingegeben hat und das definiert hat, die Algorithmen, ist man dann manchmal überrascht über die Ergebnisse, die ausgespuckt werden? Oder erschrocken?
Ja, leider schon. Also ich habe da viel drüber nachgedacht, wie das algorithmische Entwerfen eigentlich stattfindet. Und ich würde sagen, da steht immer natürlich eine Idee am Anfang, die man im Kopf hat und die man vielleicht auch mit einem Stift zu Papier bringt. Und diese Idee beinhaltet dann auch gleich die einzelnen Schritte für einen Algorithmus. Meistens muss man den aber auch mal aufbauen, diesen Algorithmus, auch in so einer Art Schnellform, der ist dann gar nicht so aufpoliert, wie man vielleicht denken würde, um zu evaluieren, ob diese Idee, die man da hatte, dann auch eben so ausfällt, wie man sich das erhofft hat. Deswegen, das ist eigentlich immer ein Realitätscheck. Also ist das, was der Algorithmus dann auch tatsächlich produziert auf Basis dieses Regelwerks, was ich mir gedacht habe, entspricht es dem, was ich mir am Anfang gedacht habe? Und wenn nein, wie weit muss ich wieder zurückgehen, an welchen Punkt, um von dort in eine andere Richtung wieder abzuzweigen? Kann halt auch bedeuten, wieder ganz nach Null. Also letzten Endes ist es überraschend, obwohl diese Algorithmen natürlich deterministisch sind. Also es ist keine dunkle Magie, wo man sagt, ich drücke auf einen Knopf und dann passiert irgendwas, das verstehe ich nicht. Und dann kommt am Ende irgendwas raus, ich lasse mich mal überraschen und nehme das vielleicht oder nicht. Sondern er macht natürlich erstmal genau das, was man ihm sagt, was er tun soll. Nur kann das Ergebnis eben komplexer sein als das, was man sich zu Beginn vorstellen konnte. Und damit unterscheidet sich auch von der KI ein bisschen, weil die KI ist tatsächlich eine Blackbox, zumindest in der aktuellen Form.
Wir sind ja jetzt tief in das digitale Entwerfen eingestiegen. Und du hast es gerade schon genannt, die KI, die gerade in aller Munde ist, unterscheidet sich eben sehr klar zu den deterministischen Systemen. Warum ist die Unterscheidung so wichtig zwischen deterministischen Systemen und der KI als Blackbox?
Vielleicht zur Begriffsklärung zunächst. Auch die KI ist letzten Endes ein deterministisches System. Nur ist sie eben so komplex, dass nicht mal mehr die Leute, die die KI machen, das Ergebnis eigentlich ganz genau vorhersagen können. Insofern muss man die Grenze irgendwo ziehen, das, was ich selbst noch verstehe, was da passiert, und das, was ich selbst nicht mehr verstehe, was da passiert. Auch wenn es letzten Endes technisch gesehen alles deterministische Systeme sind. Also der Vorteil von KI liegt natürlich auf der Hand, wenn wir an die Bildgenerierung denken. Ich prompte etwas und dann vergeht wenig Zeit und ich bekomme etwas zurück, was im besten Falle fantastisch aussieht und dem entspricht, was ich da von der KI wollte. Das Problem ist die Zuverlässigkeit. Ich prompte vielleicht das Gleiche nochmal und bekomme etwas anderes raus oder es stimmt zu 90% überein mit dem, was ich eigentlich haben will, aber die letzten Prozent, die kommen einfach nicht und die kriege ich auch irgendwie nicht hin, weil ich das entscheidende Wort in den Prompt da nicht hineinbekomme. Und jetzt auf der anderen Seite haben wir die Parametrik, die ist höchst präzise, die macht genau das, was ich von ihr will, Aber es braucht sehr lang, diese Systeme aufzusetzen. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich denken, was vielleicht so die logische Schlussfolgerung daraus ist. Zumindest aus meiner Sicht ist natürlich der Sweet Spot, wenn wir KI-basierte Systeme nutzen, um deterministische Systeme zu erschaffen. Also sprich, wenn uns KI dabei hilft, Code aufzubauen, dann haben wir quasi den Vorteil der Geschwindigkeit der KI mit dem zuverlässigen System, was am Ende verlässliche Ergebnisse produziert und das auch wiederholbar wird.
Das wäre dann so der nächste Schritt, den wir jetzt gehen müssen oder den das parametrische Entwerfen gehen wird, dass wir die KI nutzen, um die Parameter besser zu definieren und den Algorithmus besser zu machen.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Ich glaube, das ist der nächste Schritt. Das ist auch wahnsinnig spannend, weil es plötzlich auch zugänglich wird für Leute, die dazu keinen Hintergrund haben. Ich wollte gerade sagen Affinität, aber Affinität braucht man auf jeden Fall. Also das ist die Grundvoraussetzung, dass man sich darauf einlässt und Fehlschläge irgendwie in Kauf nimmt. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann kann es eigentlich jeder. Mal ganz platt gesagt. Also während meinem Studium kamen plötzlich die visuellen Programmiersprachen, also vorwiegend Grasshopper. Und ich habe mich darauf gestürzt, weil davor musste man alles textbasiert machen. Und das ist natürlich eine große Hürde. Wenn man jetzt da keinen Informatik-Background hatte, dann hat einen das schon ganz schön abgeschreckt. Also wie man sich da reinarbeiten muss für das Ergebnis, was man zurückbekommt, war dann eher denen vorbehalten, die da schon tiefere Einblicke hatten. Dann gab es plötzlich Grasshopper, eine visuelle Programmiersprache. Ich konnte mich eher mit der Logik beschäftigen und diese einzelnen Funktionsblöcke zusammenschalten, was der Herangehensweise von Architekten total entspricht. Das ist was Visuelles und dieser Graph bildet quasi die Logik ab. Toll. Aber immer noch eine große Hürde. Und ich glaube, das ist jetzt einfach der nächste Schritt, wo wieder eine Hürde genommen wird. Und ich kann einfach mit natürlicher Sprache zum Ausdruck bringen, was ich dafür ein System bekommen möchte.
Spannend. Ich bin nicht mal affin. Ich gebe das ehrlich zu. Aber ich finde es hochgradig spannend. Ich leite jetzt damit quasi auch schon die nächste Frage ein. Du hast ja immer wieder die Aufgabe, als Übersetzer, Vermittler mit Leuten zu arbeiten. Einerseits mit den Architekten, die ihr beratet. Andererseits aber natürlich auch mit den Handwerkern, HandwerkerInnen, die ihr mit ins Boot holen müsst. Wie bekommt man das dann immer richtig kommuniziert, was du da tust? Und was reizt dich an dieser Zusammenarbeit?
Wie meinst du das mit dem, wie bekommt man das richtig kommuniziert?
Bleiben wir bei dem Projekt, was du von uns beschrieben hast, Schulz und Schulz. Man hätte gern eine leichte Decke, die wahrscheinlich dadurch besonders leicht wird, dass wir sie mit Hilfe parametrischer Modelle berechnen. Haben die keine Angst, zum Beispiel da ihr ureigenstes Tun und Entwerfen quasi aus der Hand zu geben? Sind die da nicht kritisch?
Okay, das setzt natürlich Vertrauen voraus, würde ich mal sagen. Also wir kennen Schulz und Schulz jetzt einfach schon länger. Und ich würde jetzt mal behaupten, und ich hoffe, ich lehne mich damit nicht zu weit aus dem Fenster, dass es da ein gewisses Vertrauen gibt, dass sie sagen, das ist ein Bereich, da sind eigentlich jetzt die Tragwerksplanung und die Geometriemodellierung und letzten Endes die Objektplanung eigentlich nicht mehr wirklich zu trennen. In diesem einen Bereich, da seid ihr wahrscheinlich jetzt besser geeignet, um das unter eure Fittiche zu nehmen, wohl wissend, dass wir jetzt da nicht irgendwie sagen, okay, jetzt wollen wir euch da irgendwie das Projekt wegnehmen, wäre ja auch völlig unrealistisch. Aber ich glaube, Vertrauen ist da schon die Voraussetzung.
Naja, und wahrscheinlich auch ein Verständnis für die Architektur.
Genau.
Oder das braucht's halt einfach.
Richtig. Ne? Das hatte ich anfangs vielleicht vergessen zu erwähnen. Wir schreiben uns eben halt die Gestaltung auf die Fahne. Also sagen wir mal, unter den Tragwerksplanungsbüros, also wenn wir uns als Tragwerksplanungsbüro beschreiben, dann möchten wir die sein, die natürlich niemals dem Architekten sagen, hier, wir haben es jetzt berechnet und haben dir jetzt noch in die Mitte des Raumes eine Stütze hineingeplant. Oder es muss hier einfach jetzt 40 mal 40 sein und deine 20 mal 20 kannst du vergessen. Sondern im Gegenteil, im besten Fall arbeiten wir in so einem Schnittbereich, wo die Ästhetik eine Rolle spielt und aber gleichzeitig die Materialperformance. Und dann ist unser größtes Ziel da, was Elegantes und gleichzeitig Optimiertes zu entwerfen. Und das wissen, glaube ich, die Architekten in dem Fall.
Stichwort Nachwuchs. Du bist ja auch in der Lehre aktiv. Würdest du sagen, die Architekturausbildung, die aktuelle, bildet an der Realität vorbei aus?
Ach, das ist eine schwierige Frage. Das kann ich natürlich nur sehr einseitig beleuchten, weil ich jetzt nicht ein umfassendes Bild habe, wie die Lehre an allen Hochschulen so aussieht. Wenn man jetzt sagt, an der Realität vorbei, bedeutet zum Beispiel, die Studierenden beschäftigen sich überwiegend mit den ersten Leistungsphasen und haben mit den späteren Leistungsphasen eigentlich nichts zu tun. Könnte man jetzt so sagen, dann kommen die ins Büro und haben keine Ahnung, wie so ein Gebäude gebaut wird. Die Argumentation kenne ich.
War zu unseren Zeiten auch schon
so. War bei uns auch schon so. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass es richtig ist, dass man sich im Studium eher noch nicht mit den ganzen Beschränkungen der Baurealität zum Beispiel auseinandersetzen muss oder die auch noch nicht in dem Maße berücksichtigen muss, wie es vielleicht später der Fall ist, um sich nicht von vornherein so gedanklich auch einzuengen. Weil es kann natürlich schon auch ein ganz schönes Korsett sein, wenn man immer davon ausgehen muss, dass es am Ende auch komplett realistisch ist, was man da plant. Insofern, das finde ich eigentlich gut. Klar, man könnte natürlich auch sagen, an der Realität vorbei, also mit was beschäftigt sich jetzt ein Studierender der Architektur? Der entwirft eigentlich Gebäude, das sind meistens, naja, vielleicht ein Theater oder ein Wohnungsbau, eine Schule, ein Konzerthaus. Das repräsentiert nicht die Masse der gebauten Architektur später. Insofern geht es für viele vielleicht dann tatsächlich an der Realität vorbei.
Was Diane gerade in deinem speziellen Fall meinte, müssten wir eigentlich ab dem ersten Semester Programmieren lehren? Also ist dein Fachbereich eigentlich genügend vertreten, um den zukünftigen Herausforderungen wirklich da gewachsen zu sein?
Jein, weil es kommt darauf an, was man machen will später. Ich glaube, eine Architektur, die zum Beispiel einfach und orthogonal ist in ihrer Geometrie, wenn man das machen will, dann muss man nicht Programmieren lernen, um diese Geometrie in den Griff zu bekommen. Jetzt kann man sagen, es gibt verschiedene Bereiche. Man möchte vielleicht mit den digitalen Tools simulieren. Klima, solare Gewinne und so weiter. Ja, das könnte ein bisschen stärker integriert werden. Und im Umkehrschluss, wenn man sagt, dass man Programmieren lernt in den ersten Semestern, dann würde ich behaupten, dass auch eine andere Architektur zwangsläufig dann entworfen wird. Weil man entwirft, glaube ich, immer das, wozu man in der Lage ist, weil man sich da auch wohlfühlt. Man bleibt da in seiner Komfortzone. Und wenn die Komfortzone eben bedeutet, dass man auch mal eine gekrümmte Form, wenn sie den Sinn macht, in Betracht zieht oder eine Fassade, wo jedes Element anders ist. Ich werde da bestimmt die Finger davon lassen, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich damit umgehen soll. Und ich traue mich daran, wenn ich das schon in die Wiege gelegt bekommen habe.
Deswegen nochmal die Frage, sollten quasi Studierende früher eigentlich lernen, quasi mit dem Computer in diesem Sinne umzugehen?
Also jetzt, wo du mich nochmal fragst, würde ich mal sagen, ja. Also, weil man einfach einen größeren Blumenstrauß an Möglichkeiten zur Verfügung hat. Es muss ja nicht zwangsläufig eine bestimmte Stilrichtung dann dabei rauskommen, aber man sollte zumindest die Möglichkeit haben.
Ja. Wenn wir uns anschauen, wie unsere Welt sich durchdigitalisiert, macht es schon Sinn, auch in Themen von Nachhaltigkeit, quasi Belichtungsstudien, Materialeinsparungen kann man damit, glaube ich, ganz gut erreichen. Aber nächster Punkt, jetzt haben wir schon die Architektur besprochen, dann haben wir aber vorhin gehört, du bist ja noch in einem zweiten Bereich tätig mit deiner Frau, also vom Gebäude zum Schmuckstück. Wie kam es mal dazu und ist deine Frau auch Architektin oder aus welchem Bereich kommt sie dazu?
Also meine Frau ist auch Architektin und es kam dazu, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Wir waren ja zusammen 2,5 Jahre in Sydney und haben dort beide gearbeitet. Meine Frau in einem Architekturbüro und ich in einem Büro namens ARMA, was sich eben spezialisiert hat auf digitale Fabrikation. Und ich habe in der Zeit einfach mit parametrischer Geometrie viel experimentiert und hatte so ein paar Studien gepostet und wurde von einem Goldschmied aus Florida angeschrieben, ob wir nicht eine Kollektion machen wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir, klar. Und dann hat er sich halt nie wieder gemeldet und dann sind wir selber so ein bisschen auf die Idee gekommen, komm, lass uns doch mal so eine Form drucken. Lass uns das auch mal in Metall drucken. Und dann irgendwann haben wir uns gesagt, ja, das wäre schon auch ein schönes Schmuckstück. Und dann hat sie mich schnell die Erkenntnis eingesetzt, dass so Metall, das rostet halt gleich und ist bald nicht mehr schön. Und außerdem steht dann der Aufwand des Herstellungsverfahrens nicht im Verhältnis, weil es sehr, sehr aufwendig ist, das zu drucken. Dann haben wir gesagt, wir sind Architekten, wir wollen nur mit der Form arbeiten. Nur ein Material, keine Steinchen oder irgendwas, sondern die reine Form. Dann muss das Material eigentlich auch sehr hochwertig sein. Und deswegen sind wir dann schnell bei Gold gelandet. Und Gold, man kann es schon auch direkt drucken, nur ist die Qualität nicht ganz so gut, wie wenn man es in einem verlorene Formverfahren herstellt. Also bedeutet, wir drucken eine Wachspositivform, die wird abgeformt, also da entsteht so eine Gipsquette mit dem Hohlraum, also da ist das Wachs noch drin und dann wird eben das Gold reingegossen und verdrängt das Wachs und dann hat man das fertige Schmuckstück. So ist es entstanden und dann hatten wir so das erste Schmuckstück und irgendwann hat mal auch jemand eins gekauft und das konnten wir gar nicht fassen. Natürlich.
Nebenbei habe ich heute Nachmittag schon mal geguckt, was mir gefallen würde von den Objekten.
Wir unterhalten uns dann nochmal.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick drauf zu werfen. Kann das nur bestätigen. Man findet selten so architektonischen Schmuck, der eben nicht mit viel Shishi und Steinchen und Glitzer begleitet wird.
Also wir wollten eben auch nicht in Konkurrenz mit dem traditionellen Goldschmiedehandwerk stehen, weshalb wir uns auf Formen konzentrieren, die einerseits zwar schon auch minimalistisch sind, aber natürlich eine geometrische Komplexität haben. Also zum Beispiel bei der ersten Serie von Schmuckstücken sind es immer ein oder zwei Maschenlagen, die sich mehrere hundert Mal überschneiden, aber nie berühren. Und das würde man niemals als traditioneller Goldschmied herstellen können. Und da wollen wir eben auch gar nicht in Konkurrenz treten. Wir sagen, wir sind Architekten und wir können bestimmte Sachen, die anderen können wir nicht. Also fokussieren wir uns auf die Sachen, die wir da besonders gut können.
Jetzt haben wir quasi noch den zweiten Part übersprungen, die Wandgestaltungen. Da seid ihr wirklich ein Hersteller dann auch oder liefert ihr quasi nur die Daten für Schreinereien, die das dann mit ihren eigenen Geräten herstellen? Formfeld.
Ja, da sind wir meistens in der Rolle des Herstellers sogar. Also das geht beides. Also je experimenteller so ein Projekt ist, desto lieber sind wir in der klassischen Planerrolle und nicht in der Herstellerrolle, weil natürlich in der Herstellerrolle musst du von Anfang an sagen, das ist das Produkt und das hat folgende Eigenschaften und kostet so und so viel. Und je projekthafter das Ganze ist, desto schwieriger ist es zu sagen. Da musst du eigentlich sagen, ich plane jetzt mal und wenn wir eine Entwurfsrichtung haben, dann können wir mal abschätzen, wie aufwendig das Ganze wird. Aber wenn es eben sowas ist wie die einzelnen Paneele, die wir ja auch verkaufen, da kann man schon sagen, ja, das kostet uns so und so viel, das herzustellen. Wir können die zu dem und dem Preis auch verkaufen und dann ist es natürlich für die Interessenten auch angenehm, wenn es so präzise dann ist.
Und bevor wir jetzt gleich in die Schlussrunde eingehen, noch meine letzte Frage. Jetzt haben wir die drei Standbeine besprochen, die Planungsabteilung oder die Tragwerksunterstützung. Wir haben gerade noch über das Plattenmaterial für die Wände gesprochen und wir haben über den Schmuck gesprochen. Welches ist denn das stärkste Standbein?
Das variiert so ein bisschen. Vor ein paar Jahren war es tatsächlich Sion. Da haben wir eine Veröffentlichung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bekommen, durch einen Zufall mehr oder weniger. Und es war auch gerade Corona, dann haben wir sehr viel verkauft. Das ist dann jetzt wieder ein bisschen weniger geworden. Dann war Formfeld eine Zeit lang gut dabei, beziehungsweise das ist eigentlich recht konstant. Und die größten Projekte sind natürlich aber schon die Beck-Vorhammer-Projekte. Also da haben wir gerade drei. Also das eine ist eben der Landtag in Düsseldorf und das andere sind zwei weitere Projekte für Industriehallen. Das sind schon große Teile.
Spannend, dass dann auch tatsächlich alle drei Sachen mitunter den Ausgleich schaffen, wenn mal irgendwas wegfällt.
Ja, das war immer das Ziel eigentlich, auch so ein Produktstandbein und also Planung und Produkt irgendwie gleichermaßen zu haben, weil sich das dann irgendwie gegeneinander kompensiert.
Ich darf jetzt zum Abschluss unseres Podcasts wieder eine persönliche Frage stellen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, welche Antwort wir darauf erhalten. Welche Ikone der Vergangenheit hättest du gerne mit den heutigen Möglichkeiten entworfen?
Ich glaube, das Olympiastadion ist einfach für mich die tollste Struktur überhaupt.
In München?
In München. Das ist so ein fantastisches Projekt. Ich hätte auch nicht viel anders gemacht. Ich dachte, also, das ist dann die falsche Antwort auf die Frage. Aber allein da dabei gewesen zu sein, das wäre fantastisch.
Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. War das, glaube ich, auch ein Einblick in ein Thema, was jetzt nicht die breite Masse der Architektur beschäftigt. Und dass du uns da ein bisschen mitgenommen hast und einen Einblick geliefert hast, dafür ganz herzlichen Dank. Und wir sagen bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.